Ja, guten Morgen auch von mir. Auch guten Morgen an alle zu Hause. Ich hoffe, ihr liegt gerade nicht im Bett. Und wenn, ist auch egal, dürft gerne liegen bleiben. Solltet vielleicht trotzdem schnell eine Bibel holen. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt: Wer wird Weihnachten recht feiern? Oder wie feiern wir Weihnachten richtig? Wer alle Gewalt, alle Ehre, alles Ansehen, alle Eitelkeit, allen Hochmut, alle Eigenwilligkeit endlich niederlegt an der Krippe. Ja, Weihnachten rückt immer näher. 2 Wochen und dann können wir uns auf ein gutes Essen, gute Gemeinschaft, für die Kinder auf Geschenke freuen, die Erwachsenen natürlich auch. Ja, um was geht es wirklich? Dass wir alle Gewalt, alle Ehre, unser Ansehen, unsere Eitelkeit, Hochmut vor Jesus Christus niederlegen, der in dieser Krippe liegt. Dass wir ob wir dieses Wunder staunen, das dort stattgefunden hat in Bethlehem. Dass wir voller Dankbarkeit und Demut vor dieser Futterkrippe knien, dieses kleine Kindlein betrachten. Denn um dieses kleine Kindlein dreht sich alles. Unser eigenes Leben hängt davon ab. Heute werden wir ins Matthäusevangelium eintauchen und um genau zu sein, die Verse aus dem ersten Kapitel 18 bis 25. Und ich bitte euch, diejenigen, die eine Bibel da haben, die bitte aufzuschlagen, denn wir werden so Vers für Vers miteinander durchgehen und so ein bisschen anschauen, wie das damals aussah und vor allem auch ein bisschen mit einer Perspektive auf Josef. Ich lese ab 18. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu verlassen. Während er aber diesen Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Als Josef nun vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und er gab ihm den Namen Jesus. Zum ersten Vers. Maria war mit Josef verlobt. Und noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, sie war schwanger. Zuerst einmal, was bedeutet Verlobung? Haben wir hier Verlobte? Ah, was ist Verlobung? Hier jetzt für euch, was bedeutet das? Ein Versprechen. Richtig. In Israel war das nicht ganz so. Es war auch ein Versprechen, ja. Man hat Zeugen gehabt und vor Zeugen hat man sich so ein Versprechen gegeben, aber es war mehr. Es war schon der Beginn einer Ehe. Es schuf rechtliche Verhältnisse zwischen Partnern. Und deswegen wird in diesem Text auch Maria als Frau Josefs bezeichnet und umgekehrt Josef als Mann Marias. Und gewöhnlich, nach so einer Verlobung, blieb die Braut bei den Eltern, bis der Bräutigam sie zu sich holte, also zu sich nach Hause. Und das war dann die Hochzeit. Diese Zeit betrug gewöhnlich so ein Jahr. Maria war offiziell die Frau Josefs. Und das heißt, er hätte eigentlich auch Geschlechtsverkehr mit ihr haben dürfen. Das war in der Region Bethlehem, um Bethlehem auch gar nicht ungewöhnlich. Es ging also wirklich nur noch darum, Maria in den Haushalt Josefs aufzunehmen. Doch Josef hatte keinen Verkehr mit ihr gehabt und trotzdem war sie schwanger. Die einzige Erklärung, die logisch ist, war, Maria muss fremdgegangen sein. Er konnte nicht gewusst haben, dass dieses Kind vom Heiligen Geist ist. Das wissen wir als Leser, weil Matthäus uns das hier sagt. Aber für Josef war das nicht klar. Der bekommt das erst später vom Engel offenbart. Was bedeutet das? Sie ging fremd. Um das mal deutlich zu machen, wir haben ja einige verheiratet unter uns. Jetzt mal angenommen, deine Frau sagt, ich bin schwanger. Das ist nicht von dir, sorry. Ziemlich scheiße, oder? Nicht gut. Wünsche ich niemandem. Aber leider passiert das immer wieder und sehr häufig in der heutigen Welt. Viel schlimmer für Josef. Er war erst gerade geheiratet. Ein paar Monate. Frisch verliebt. Zack, sie ist schwanger. Fremdgegangen. Wahrscheinlich war es dieser Zachäus. Oder Josia von nebenan. Der war sowieso schon neidisch, dass er die Maria abbekommen hat. Seine geliebte Frau wollte ihn gar nicht. Ich hatte einen anderen. Was macht man, wenn die Verlobte fremd geht? Nach dem Gesetz, Deuteronomium 22, wenn ein Mädchen, eine Jungfrau, mit einem Mann verlobt ist, was Maria war, und einen anderen Mann trifft sie in der Stadt und liegt bei ihr, so sollt ihr sie beide zum Tor jener Stadt hinausführen und sollt beide steinigen, dass sie sterben. Auf Ehebruch steht seither die Todesstrafe. Nach dem Gesetz hätte Maria also, wenn sie fremdgegangen ist, sterben müssen. Und richtig gewesen wäre für Josef, da es keine andere Option für ihn gab, sie anzuzeigen. Aber, Vers 19, Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Heimlich, keine Anklage, keine Steinigung. Obwohl ganz streng genommen er ja dazu verpflichtet gewesen wäre. Gut, natürlich, mittlerweile sind 1400 Jahre vergangen, seit dieses Gesetz geschrieben wurde. Und ich musste an dieser Stelle auch noch erwähnen, es war nicht unbedingt immer üblich, dass man Ehebrecherinnen gesteinigt hat, auch zur Zeit Josefs nicht. Das hat einfach ganz einfach damit zu tun, dass Frauen so zwischen 12 und 16 Jahren verheiratet wurden und man einfach mit gesundem Menschenverstand sagen muss, jemand, der 12, 13 Jahre alt ist und schwanger ist, kann man nicht wirklich sagen, dass diese Frau dann auch daran schuld ist. Und Menschenleben waren halt mehr wert. Und das ist auch für Gott mehr wert. Und das wussten die Israeliten damals auch. Trotzdem wurde es immer noch praktiziert. Und das lesen wir auch später, zum Beispiel Johannes 7, wo Jesus von den Pharisäern eine Ehebrecherin vorgeführt bekommt und ihn fragt, was sollen wir mit ihr machen? Um sie anzuklagen, um sie steinigen zu lassen. Aber selbst wenn Maria jetzt nicht gesteinigt werden würde, was ganz bestimmt gewesen wäre, ist, dass sie Schande hätte. Also Schande im Sinn von, sie wäre jemand gewesen, der fremdgegangen ist, der Ehebruch erlebt hatte. Sie hätte es schwer gehabt, wenn nicht sogar unmöglich, einen neuen Mann zu finden. Sie hätte es schwer gehabt, oder es wäre sogar fast unmöglich gewesen, wieder zurück in die Gesellschaft einzutauchen, angesehen zu sein. Josef war bereit, auf Gerechtigkeit zu verzichten, auf das Gesetz zu verzichten, auf das Einhalten des Gesetzes, für Maria zu ihren Gunsten. Für Josef war klar, sie hatte einen anderen Mann. Eine natürliche Reaktion ist Fassungslosigkeit, dann Wut, Zorn. Hat er das nicht gemacht, weil er sie geliebt hat? Die Schrift sagt uns hier noch etwas anderes. Die Schrift sagt uns, Josef war gerecht. Aber er hat ja das Gesetz nicht eingehalten. Also muss etwas anderes damit gemeint sein. Und ich will ein bisschen näher auf dieses Wort eingehen, Josef war gerecht. Und Luther hat hier mit fromm übersetzt, was ich auch sehr gut finde. Ein Wort, das im Alten Testament immer dann bei manchen Menschen verwendet wird, zum Beispiel bei Hiob oder Abraham. Hiob aber sagt selbst, es gibt keinen Menschen, der ohne Schuld ist. Und Abraham, der hat gelogen, der hat Gott misstraut, der hat zum Beispiel seine eigene Schwester, seine Frau als Schwester ausgegeben. Sie war zwar seine Schwester, aber streng genommen, nur die halbe Wahrheit ist ganz gelogen. Wenn das Alte Testament oder die Bibel im Allgemeinen von einem gerechten Menschen spricht, dann nicht, weil sie sündenfrei sind, sondern weil sie Glauben hatten. Und das sagt uns auch Paulus, der aus Genesis 11 zitiert, in Römer 4. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Weshalb ist es so wichtig, dass Josef diesen Status, diesen Titel gerecht hatte? Oder fromm? Ist das vielleicht der Grund für sein nicht ganz so logisches Verhalten? Was ist denn der Unterschied zwischen einem frommen und einem nicht frommen Menschen? Ganz einfach, wie Paulus sagt, Glauben, das Vertrauen an einen gerechten und einen allmächtigen Gott. Nicht, weil Josef Maria nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, war Josef gerecht, sondern weil er fromm war, weil er gerecht war und an einen gerechten Gott glaubte, legte Josef Wert darauf, sie nicht bloßzustellen. Natürlich kann ein nicht frommer Mensch auch selbstlos sein. Aber hier wird Josef explizit gerecht genannt, weil es auf etwas hindeutet, was ein frommer, nicht frommer Mann nicht hat. Gottesfurcht. Wir dürfen andere Menschen nicht verurteilen. Das ist Gottes Aufgabe. Damit meine ich nicht, dass wir keine Verbrechen verurteilen dürfen, aber dass wir den Verbrecher nicht verurteilen dürfen. Und genau wie die Pharisäer in Johannes 7, die einer nach dem anderen weggehen, weil sie erkannten, dass sie selber voller Sünde waren und sich nicht getrauten, einen Stein auf die Ehebrecherin zu werfen, wollte Josef auch keinen Stein werfen. Ja, der Grat zwischen Verurteilen einer Tat und dem Verurteilen eines Täters ist sicherlich schmal. Doch für Josef bedeutete dies, hier das Gesetz einmal zu missachten und sie einfach heimlich zu verlassen. Und das bedeutete, sie heimlich zu verlassen, dass er die Schuld auf sich nahm. Also alle würden denken, er hat sie geschwängert und sie dann einfach verlassen. Das war er bereit in Kauf zu nehmen für Maria. Und während er diesen Sinn hatte, Vers 20, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Puh. Also hier musste Josef ganz bestimmt durch 1000 Gefühlswelten gefallen sein. Gott sandte einen Boten, um ihm mitzuteilen, dass er alles falsch sah. Maria war gar keine Ehebrecherin. Im Gegenteil, sie wurde von Gott persönlich auserwählt, Gottes Kind zur Welt zu bringen. Sie war keine Frau der Schande, sondern eine Frau, die eine Ehrung erhielt, eine der größten Ehrungen, die einem Menschen je zuteil wurden. Josef, du darfst diese Frau zu dir nehmen. Josef wird hier als Sohn Davids angesprochen. Und dieser Titel wird eigentlich nur mit Jesus assoziiert. Doch hier wird Josef damit angesprochen, weil Josef der Nachfahre Davids ist. Und er soll diesen Sohn Gottes in den Stammbaum einpflanzen. Ich werde später noch näher darauf eingehen. Aber deshalb sollte er sie heiraten. Also sie in seinen Haushalt aufnehmen. Und deshalb sollte er ihm auch einen Namen geben. Denn mit der Namensgebung ist normalerweise auch die Aufnahme in die Familie hinein verbunden. Der eine oder andere aufmerksame Zuhörer oder Leser der Evangelien könnte jetzt vielleicht mal so sich fragen, halt mal. Hier steht, Josef soll dem Jesus den Namen geben. Aber im Lukas-Evangelium steht, Maria soll dem Jesus den Namen geben. Wer hat jetzt da recht? Ist es ein Widerspruch? Nein, überhaupt nicht. Und es ist ganz einfach. Jesus, die Namensgebung, es ist kein Widerspruch, weil hier einfach der Fokus bei einer anderen Person liegt. Sie liegt bei Josef. Und es ist eigentlich auch ganz logisch, dass beide, Maria und Josef, die gleiche Prophezeiung erhielten. Ich meine, was wäre jetzt gewesen, hätte nur Maria die Prophezeiung erhalten? Dann hätte ja Josef sie einfach verlassen. Das lesen wir vorher. Gott wollte, dass er Maria und ihr ungeborenes Kind aufnimmt und sie somit ganz zu Josef gehört. Und ich kann mir hier nur sehr schwer vorstellen, was Josef hier durchmachte. Schließlich ist das in der Geschichte auch einzigartig. Ich nehme an, er hatte kurz einen Herzstillstand. Dann war er wirklich erleichtert und konnte aufatmen. Wenn nun Maria so von Gott geehrt wurde, dass sie Gottes Kind, Gottes Sohn zur Welt bringen durfte, wurde nicht auch Josef geehrt, dass er diese Frau sein Eigen nennen darf? Und vor allem das Kind sein Eigen nennen darf? Ganz bestimmt. Seit 400 Jahren hat Gott geschwiegen und ausgerechnet zu Josef und seiner Frau redet Gott wieder. Und was für eine Botschaft er hat. Schon allein, dass sie ein Kind bekommen, ist doch ein riesiges Wunder. Ich musste da an Hannah denken, in 1. Samuel, die kinderlos war und Gott angefleht hat, ihr doch ein Kind zu schenken. Und wie glücklich sie war, als er ihren Wunsch erfüllte und sie dem Propheten Samuel zur Welt brachte. Ihr könnt den Lobgesang gerne nachlesen, steht 1. Samuel ganz am Anfang von Kapitel 2. Doch das Kind, das Josef und Maria geschenkt bekamen, war nicht einfach ein Prophet, sondern Jesus, Jeschua, Retter der Welt. Wörtlich, der Herr ist Hilfe. Er wird das Volk retten von ihren Sünden. Ein Kind, das nicht durch natürliche Zeugung in die Welt gesetzt wird, sondern ein Kind vom Heiligen Geist gezeugt. Wie genau das geschehen ist, wir werden das nie erfahren. Und Theologen zerbrechen sich bis heute den Kopf darüber. Doch wir gehen weiter, schauen uns die nächsten Verse an. 22. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, übersetzt Gott mit uns. Matthäus liebte das Zitieren des Alten Testaments. Und hier wird zum ersten Mal das Alte Testament von ihm zitiert. Um genau zu sein, Jesaja 7, Vers 14. Nur stoßen wir hier mit dieser Prophezeiung auf ein kleines Problemchen. Und dafür müssen wir kurz in Jesaja ein bisschen eintauchen. Und Jesaja teilte diese Prophezeiung mit König Ahas, der ungefähr 730 vor Christus regierte. Das Land Israel wurde von zwei größeren Mächten bedroht. Zum einen Nordosten, Damaskus und das Syrische Reich, und dann Samaria, die Hauptstadt des Westjordanlands, zu dem Reich auch Jerusalem gehörte. Ahas wurde bedrängt. Und wir können nachlesen, Jesaja 7,2, das Volk bebte. Sie hatte Angst. König Ahab war nicht fähig, sein Volk zu kontrollieren. es richtig zu führen, und sein Volk hatte Panik. Sie hatten Angst vor diesen militärischen Übermächten. Und genau in diese Situation hinein verspricht Gott ein Zeichen, ein Kind. Jesaja 7,16, ein Kind, ein Knabe, der noch ehe er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land vor dessen beiden Königen die Kraut befreien, oder es wird verlassen sein von diesen. Immanuel, Jesus, der soll eine neue Zeit einleiten, eine Zeit des Friedens, frei von einer militärischen Übermacht. Später Jesaja 9 und auch 11 geht der Prophet noch weiter auf die Aufgaben des Messias ein. Da steht, er wird das Volk von ihrem Joch befreien. Ein Joch, das wurde in früheren Zeiten einem besiegten Volk auferlegt, um klarzumachen, wer hier das Sagen hat. So eine Holzkonstruktion, die man eigentlich Nutztieren auf die Schulter gelegt hatte, wurde Menschen auferlegt. Eine Befreiung dieses Jochs bedeutet eine Befreiung von einer militärischen Übermacht. Weiter sollen alle Stiefel, die mit Gedröhn dahergehen, und jeder Mantel, der durchs Blut schleift, vom Feuer verzehrt werden. Stiefel, die dröhnen, sind Soldaten. Und Mäntel, die durchs Blut ziehen, sind Soldaten, die getötet haben. Das heißt, die Feinde werden besiegt. Mehr noch, Jesus wird sie vom Feuer verzehren lassen. Hier wird ein militärischer Befreier prophezeit. Und ich frage hier einfach mal in den Raum, wurde Israel befreit? Sie wurden unterdrückt von den Römern. Hat Jesus die Feinde durchs Feuer verzehren lassen? Weiter soll der Messias ein König sein, der auf dem Thron Davids herrscht und einen ewigen Frieden einleitet. Gab es ewigen Frieden? Wir haben doch noch bis heute Kriege. Aber genau das ist die Prophezeiung, die Matthäus hier zitiert. Und das war die Erwartung der Juden. Sie erwarteten einen Befreier aus der Unterdrückung, einen militärischen Machthaber. Nur später hat Jesus diese Erwartungen der Juden nicht erfüllt. Er hatte den Anspruch auf den Thron Davids erhoben. Er hatte die römischen Legionen nicht besiegt, hatte dem Land nicht zur Freiheit verholfen. Stattdessen noch viel schlimmer, hat er sich von ihnen gefangen nehmen lassen, foltern lassen und ermorden lassen. Aber Matthäus nimmt hier genau diese Prophezeiung auf und sagt, guck mal, das alles ist geschehen, damit erfüllt wurde, was der Herr durch die Propheten gesagt hat. Die Erwartungen waren also falsch. Für viele Juden ist Jesus bis heute noch ein Hochstapler und ein uneheliches Kind. Aber Matthäus sagt hier, genau dieser Jesus ist dieser Jesus, um den diese Prophezeiungen handeln. Es gibt keinen anderen, der kommt. Und für uns, die an das Neue Testament glauben, wissen, wie diese Verheißung gemeint ist und hat eine ganz andere Bedeutung als einen militärischen Befreier. Es steht, er wird sie von ihren Sünden befreien. Wir werden von dem Joch der Feinde besiegt. Und welches Joch liegt schwerer als das der Sünde, als der Verdorbenheit unserer Herzen? Welches Joch ist schwerer als das unserer Gewaltbereitschaft und unserer Gier und Eitelkeit, unseres Hochmuts, unseres Stolzes? Ist nicht unser Herz schuld an den Morden, an Rauben, an all den Vergewaltigungen und Missbräuchen, an allen Kriegen? Ist am Ende nicht auch unser Herz daran schuld, dass wir Hungersnöte leiden, Naturkatastrophen und ja auch Krankheiten erleben? Doch, am Ende können wir alles auf unser Herz zurückführen. Gott hat nie einfach vorgehabt, uns von Leid und Kummer zu befreien. Nein, im Gegenteil. Christsein heißt, sein Kreuz aufnehmen und Jesus nachfolgen. Ein Kreuz aufnehmen heißt, bereit zu sein, seinen Weg zu gehen zu einem Foltertod. Gott hatte nie vor, den Israeliten einen Befreier und König zu schicken, der sie vom römischen Reich befreite. Nein, Gott wusste, wo das Problem lag und immer noch liegt. Und er wollte das Problem bei den Wurzeln packen. Er wollte uns von dem befreien, was die Ursache für all das Übel dieser Welt ist, unserer Sünde. Und dafür musste er ein Sühneopfer finden, das so rein ist wie nichts in dieser verdorbenen Welt sein kann. Doch musste das Opfer auch ein Mensch sein, denn Menschen waren es, die gesündigt haben und unseren Gott abgelehnt haben. Wir waren das. Also, es konnte kein Mensch sein, der von dieser Welt ist, aber es musste ein Mensch sein, der von dieser Welt ist. Und deshalb hat Gott ein Wunder getan, hat seinen Sohn gesandt und ließ ihn wie einen normalen Menschen von Maria zur Welt bringen. Nicht um ein angenehmes Leben zu führen, sondern gesandt, um für unsere Schuld zu sterben, um uns von dem zu befreien, von dem Problem zu befreien, das die Menschheit seit Anbeginn heimsucht, von der Sünde. Unser heiliger Gott, der die Sterne, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen in 6 Tagen erschuf. Mit seinem Wort sandte dieses Wort als Menschen in diese Futterkrippe. Als der von den Propheten verheißene Sohn Davids. Josef war dieser Davids Nachkomme. Und wer etwas von Monarchien ein bisschen versteht, so könnte jetzt argumentieren, Josef war streng genommen nicht der Sohn Davids, weil Josef ja nicht der leibliche Vater war. Und somit hätte er auch gar kein Anrecht auf dieses Titel. Aber dazu lässt sich eigentlich ganz einfach sagen, in Monarchien auch ist es nicht unüblich gewesen, dass ein adoptierter Sohn an die Macht trat. Zum Beispiel Trajan, der nur 70 Jahre nach Christus an die Macht kam und über das römische Reich herrschte, der war adoptiert. Oder auch später Kaiser Hadrian, Kaiser Antonius Pius und es gab etliche mehr. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, für diese Predigt in den Gesetzestexten des deutschen Bundesgesetzes nachzuforschen und zu schauen, was bedeutet Adoption für ein Kind. Und im Grunde ist ein adoptiertes Kind mit genau demselben Recht ausgestattet wie ein leibliches Kind. Es gibt da keinen Unterschied. Und auch für Josef gab es keinen Unterschied zwischen einem adoptierten Josef und einem leiblichen Kind. Zum Beispiel was sein Erbrecht anbelangt oder die Erziehung. Wir können das auch später nachlesen. Josef war Zimmermann und Jesus wurde als Zimmermann unterrichtet. Er war im Beruf seines Vaters tätig, was üblich war, damit der Sohn eines Tages den Betrieb seines Vaters weiterführen kann. Mit Josefs Einwilligung in die Adoption von Jesus ist Jesus offiziell rechtlich und ganz legitim der Sohn Josefs und somit auch der Sohn Davids. Wir kommen nun zum Schluss der Perikope oder Abschnitts, Vers 24. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Da gab ihm den Namen Jesus. Und hier möchte ich euch einen Gedanken mitgeben, der mir persönlich sehr geholfen hat, das Wunder um Weihnachten etwas besser zu verstehen. Josef nahm Jesus auf als seinen eigenen Sohn. Er adoptierte Jesus, der als Gott in diese Welt kam. Und indem Josef Jesus annahm, wurde Jesus nicht nur ein Mensch, der durch ein Wunder in diese Welt gesetzt wurde, sondern ein Mensch wie wir mit Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, mit Brüdern, Schwestern, Onkeln, Cousinen etc. Josef hatte Jesus als seinen Sohn aufgenommen und somit eine Verwandtschaft geschaffen zwischen Gott und Mensch. Gott sandte seinen Sohn nicht nur, um ihm zu gehorchen und um sich ihm zu unterordnen, sondern auch, um sich Josef unterzuordnen. Einem mehr oder weniger gewöhnlichen Bürger Palästinas als sein Sohn. Und wisst ihr, was das Beste an der Geschichte ist? Josef war seinem Vater im Himmel gehorsam bis zum Ende. Er erfüllte die Prophezeiungen und ließ sich ans Kreuz schlagen, damit wir frei sind. Damit du frei sein kannst von dieser Unterdrückung und Herrschaft der Sünde. Die Prophezeiung der Propheten wurde so erfüllt. Und du kannst genau wie Josef Ja zu Jesus sagen. Ihn annehmen. Nicht als dein Sohn, aber in dein Herz. Und es nach und nach verändern lassen. Und es befreien lassen von diesem Joch der Sünde. Und wenn du das tust, wird Gott dich als seinen Sohn aufnehmen. Ja, er wird dich adoptieren, so wie Josef Jesus adoptiert hat. Du darfst zu Gott kommen und du darfst ihn mit Vater anreden. Und das alles nur, weil Josef den Sohn Gottes adoptierte. An Weihnachten feiern wir dieses Wunder, dass Gott sich entschied, in diese Welt zu kommen und uns zu fragen, nimmst du mich an? Und er hat Maria gefragt, Josef gefragt. Die waren die Erste, die diese Frage beantworten mussten, aber nicht die Einzigen. Jeder Mensch muss sich diese Frage stellen und sie beantworten. Adventszeit ist, wie die meisten hoffentlich wissen, Wartezeit. Wartezeit auf eine Wiederkunft Jesu. Zum Schluss meiner Predigt will ich wie zum Anfang mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Christus klopft an. Noch ist nicht Weihnachten. Aber noch ist nicht, auch nicht der große letzte Advent, das letzte Kommen Christi. Und durch alle Advente unseres Lebens, die wir feiern, geht die Sehnsucht nach dem letzten Advent, wo es heißt in der Offenbarung, siehe, ich mache alles neu. Adventszeit ist Wartezeit. Unser ganzes Leben aber ist Advents, das heißt Wartezeit, aufs Letzte, auf die Zeit, da ein neuer Himmel und eine neue Erde sein wird. Ja, wenn wir Jesaja lesen und die Prophezeiung über ein Gericht und eine Befreiung von allem Leid, von einer Zeit, in der selbst die Tiere untereinander nicht mehr verfeindet sind und es keinen Krieg, keine Katastrophen mehr geben wird. Das ist der Tag, an dem Jesus wiederkommen wird. Darauf warten wir und darauf dürfen wir hoffen. Ja, noch ist nicht Weihnachten, aber Weihnachten kommt. Vielleicht zuerst als kleines Gedenkfest in 2 Wochen. Aber das eigentliche Weihnachten kommt mit Jesu Wiederkunft.